Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu meiner Jahresendfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Ja, Jahresende 2024, ein bewegtes Jahr, ein ereignisreiches Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, für diese Jahresschlussfolge ein paar Dinge zu streifen. Natürlich möchte ich mal anschauen, was haben wir da im Podcast gemacht, was hat sich da getan, beziehungsweise ein paar Stichpunkte raussuchen. Ich möchte aber kurz natürlich über das prägende IT-Thema heuer sprechen, auch die Entwicklungen, die wir heuer gehabt haben in Bezug auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und natürlich mein ganz besonders spannendes Thema, die Lehrlingsausbildung. Ich würde mich freuen, wenn mit mir auf diese kleine Rückblickreise gehst, so zwischen den Jahren, wie man ja auch sagt, also die Zeit zwischen Weihnachten und dem Start ins neue Jahr, Heilige Drei Könige oder Königstag am 6. Jänner, ist ja doch für viele so die Zeit, wo man zurückblickt und da dann auch die Pläne schmiedet und sich anschaut, was hat man denn vor im neuen Jahr. Ja, und wenn ich jetzt mir das so anschaue, mein Podcast inzwischen, sehen wir schon bei über 300 Folgen, dann ist das schon eine beeindruckende Zahl, die da hinter uns liegt und die wir da auf die Beine gestellt haben. Und wenn ich sage wir, meine ich ja damit natürlich die vielen Gäste, die da sich die Zeit genommen haben, mit mir über Dinge zu plaudern, zum Teil sehr viel Zeit genommen haben, wirklich lange Gespräche zu führen. Aber auch das Team, das dahinter steht, das es möglich macht, so einen Podcast zu produzieren, ist ja nicht ganz so wenig Aufwand. Man versucht ja schon, den Ball relativ flach zu halten. Das ist ja nicht mein Hauptgeschäft, gell, wie es vielleicht weiß, sondern das möglichst elegant über die Bühne zu bringen, mit Fokus auf die Gäste, auf die Inhalte, die wir rausbringen. Und gleichzeitig braucht es da, damit man das im Alltagsgeschäft oder im Tagesgeschäft unterbringen kann, durch ein Team, das dahinter steht. Und da möchte ich auf jeden Fall einmal die Sidney erwähnen, die Sidney, meine Assistentin, die drauf schaut, dass die Zeiten eingehalten werden, beziehungsweise dass wir genug neue Folgen haben, die dann auch im Vorfeld die Termine ausmacht, die Abstimmungen macht. Und dann auch schaut, dass wir die Shownotes und was wir alles so brauchen, noch von den Interviewgästen bekommen. Aber auch dann auch die Postproduktion steuert. Und Postproduktion bedeutet bei uns, dass das Ganze in eine Aufbereitung geht. Das macht der Wolfgang. Der Wolfgang, der dann die Audios nachbereitet, wie gerade irgendwie möglich, dann nur den Ton verbessert. Ich weiß schon, ich bin da oft ganz unkonventionell am Weg. Bin ja so gut wie nie oder eigentlich gar nie in einem Studio, sondern das passiert entweder online, dass wir wirklich Online-Interviews haben, wo natürlich die Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind, oder auch oft aus dem Auto raus, wenn ich gerade einen Gedanken dazu habe, jetzt machen wir schnell eine Folge. Oder wo ich auch gerade bin, dann heuer auch, dank Anregungen von treuen Hörern, in ein neues Aufnahmegerät investiert, das ich jetzt gerade verwende. Ich hoffe, es ist zuträglich der Hörqualität der Inhalte, sodass du dich besser auf die Inhalte konzentrieren kannst und hoffentlich da mehr rüberkommt und weniger Rauschen und Knacksen und sonstige Dinge. Ja, also wir haben heuer 50 Folgen wieder rausgebracht. 50 Folgen, 251 war die erste Folge im Jänner. Und da haben wir über Neujahrsvorsätze gesprochen. Gut, das werden wir wahrscheinlich in der Startfolge auch wieder sprechen. Zumindest zu einem Teil. Und weil ich jetzt erst gesprochen habe über die Interviewgäste. Immer wieder werde ich gefragt, wie kommen denn an Interviewgäste? Das ist ganz unterschiedlich. Also ganz, ganz viele meiner Gäste, die kenne ich offline oder habe sie irgendwie kennengelernt. Den einen oder anderen tatsächlich ausschließlich digital, also den oder die habe ich über Online-Kanäle kennengelernt. Manch ein Gast oder ein Interviewpartnerin ist auch der Erstkontakt, also die ich komme irgendwo unter, beziehungsweise kriege eine Anfrage, jetzt fragen auch immer wieder welche an, ob sie mitmachen dürfen, lies mir kurz ein, was die Leute machen, verfolge mal, ob das dazu passt und wie spannend das ist, und wenn ihr den Eindruck habt, da könnte was Spannendes draus werden, dann geben wir ein Interview rein. Also das möchte ich möglichst unkompliziert halten, um auch wirklich eine schöne Bandbreite abbilden zu können. Ganz viele der Interviewpartner kenne ich tatsächlich persönlich und auch in 3D, also aus persönlichen Gesprächen. Nichtsdestotrotz werden ganz viele Gespräche auch aus terminlichen Gründen dann online aufgenommen. Es ist halt leichter, da einen Termin zu finden für über eine Stunde, anderthalb Stunden. Wenn man das online macht, also wenn man dann wirklich irgendwo hinreisen müsste, sich irgendwo treffen muss, dann auch noch Rahmenbedingungen finden, die für Aufzeichnung geeignet ist. Und so freut es mich, dass wir auch immer wieder mal Wiederkehrer da haben, wie jetzt, sticht mir gerade ins Auge, der Santo Schwatwa von der Fujitsu Technology Solutions, welcher immer wieder bereit ist, mit mir über diverseste Dinge, über diverseste Entwicklungen mit mir zu sprechen. Und das freut mich auch, dass wir eben solche Stammgäste haben, weil dann kann man auch die Entwicklung aufeinander aufbauen und schauen, was hat sich seit dem letzten Gespräch konkret getan. Ja, dann haben wir natürlich viele Themen gehabt, IT-Service, IT-Entwicklung, natürlich das Thema heuer schlechthin, die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz, die ja gar nicht so überraschend und schnell und von heute auf morgen gekommen ist, also diese Nacht, über die künstliche Intelligenz zu uns gekommen ist, die hat ja so ungefähr 60 Jahre gedauert. Jetzt ist sie da, im Alltag da. Das Spannende ist, und da möchte ich dann im Ausblick darüber sprechen, dass ich heuer auch eine schöne Entwicklung miterleben habe dürfen, in einem sehr kompakten Zeitraum eigentlich, vom ersten Hype, vom Überschätzen dieser künstlichen Intelligenz, wo man dieser neuen verfügbaren Technologie, ja, vor allem den Sprachmodellen, ja wahre Wunder zugemutet hat, über die Ernüchterung, wo die Leute jetzt doch schon einige schon hinüber sind, jetzt hinein in wirklich anwendbare Lösungen. Darüber sprechen wir dann am besten nur im Start-Podcast des neuen Jahres. Ja, dann natürlich, was war heuer noch so? Das heurige Jahr neben der künstlichen Intelligenz, die in der Form der Sprachmodelle primär zu uns gekommen ist, haben wir auch so Themen gehabt, die jetzt gar nicht so neu sind, logisch, zum Beispiel Edge Computing. Edge Computing ist ja eigentlich nichts anderes als doch vor Ort rechnen, die Daten aufbereiten und erst dann komprimiert quasi in die Cloud, in welcher Form auch immer, zu übertragen. Wer mich länger kennt, weiß meine Metapher von dem Pendel, das wir in der IT schon über Jahrzehnte hinweg schwingen sehen, begonnen bei den Großrechnern, Mainframes in den, wann würden das gewesen sein, 70, 80, 90er hinein, zum Teil immer noch Versicherungen und Banken und diverse Systeme, wo wir wirklich ein hochzentralisiertes Computing-Modell hatten, wo nur der Zentralrechner des Mainframe wirkliche Rechenleistung beinhaltet hat und draußen nur dumme Terminals waren, dumm und Anführungszeichen, weil die einfach keine Rechenpower gehabt haben. Dann sozusagen die Befreiung hin zum Personal Computer am Schreibtisch, wirklich die Rechenleistung am Schreibtisch zu haben. Damals ja wirklich ein Loslösen von diesen gefühlten Dinosauriern, von denen man da an Ketten hängt, und dann weitere Entwicklung mit Notebooks, um dann mit der Zeit der Smartphones wieder zurückzukommen zu einer zentralen Systematik, also über die zentralen Mainframes, über Personal Computer, über Client-Server-Architekturen, wo man Personal Computer dann wieder mit Servern verbunden haben, um auch gemeinsam arbeiten zu können, dann eben die Server-Technologie nur weiterentwickelt hat hin zu einer Cloud-Technologie, ob die jetzt public ist oder private. Zuerst einmal mit dem wieder fast schon überschießenden Thema, alles in die öffentliche Cloud zu bringen. Es darf gar nichts mehr lokal sein. Gab ja da auch diverse Experimente eben mit wieder dummen und Anführungszeichen Notebooks, die ausschließlich nur die Verbindung aufbauen hin in die Cloud und dort dann die Rechenleistung machen. Dann eben schlagt jetzt der Pendel wieder zurück zu Edge Computing, was ja auch eine Art von Dezentralisierung ist. Und inzwischen ist es sogar schon weitergegangen, dieses Pendel. Es gibt viele Projekte, die aus der Cloud wieder rausgehen oder zumindest aus der Public Cloud in eine private Cloud hineingehen. Und so schlagt dieses Pendel permanent hin und her. Und ja, da sind wir ja fleißig dabei. Dadurch, dass wir ja on-prem, also vor Ort arbeiten und in der öffentlichen Cloud und zusätzlich noch schon seit jetzt bald 15 Jahren unsere In-Cloud, die private Cloud, anbieten, die so ein Hybridmodell aus on-prem und öffentlicher Cloud ist. Und in dem Fall ist die IT ja mal nicht binär, nicht 0 und 1, sondern es hängt einfach davon ab, welcher Anwendungsfall sinnvoll ist. Und meistens stellt sich dann eine Kombination heraus aus einer Public Cloud, Private Cloud, Edge Computing und das ein oder andere auch noch On-Prem. Also die digitale Welt ist nicht immer binär, auch wenn sie oft so dargestellt wird. Es ist halt leichter zu kommunizieren, wenn man in extremen Modellen spricht. Und dieses Pendel wird sich weiter bewegen, so wie es die letzten vielen Jahrzehnte war. Davon bin ich überzeugt. Es wird wieder neue Anwendungsfälle geben, neue Trends, und so wird sich das dahin bewegen. Spannend auch, und da kann man das wieder verknüpfen mit dem Trendthema künstliche Intelligenz. Gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz, die ja eigentlich, also ich spreche jetzt vom Sprachmodell künstliche Intelligenz, ja eigentlich ein Durchbruch durch klassische Public Cloud geschafft hat, indem man auf einer Webseite ein Chatfenster vorgefunden hat und dann mit dem Teil da halt schreiben hat können, wo, aus dem dann dieser große Hype entstanden ist. Ausgerechnet diese Sprachmodelle, diese künstliche Intelligenz, haben nicht nur in unserem Umfeld, sondern das ist wirklich auch bei meinen Branchenkollegen zu beobachten, einen Gegentrend ausgelöst, dass viele professionelle Anwender, also im B2B-Bereich, sagen, kann man denn dieses Sprachmodell nicht auch bei sich laufen lassen? Denn ich möchte dem Sprachmodell Daten mitgeben, die jetzt nicht zwingend irgendwo in eine fremde Cloud geben will, wo ich ja nicht recht weiß, was passiert damit. Also diese klassische Cloud-Anwendung, Public Cloud-Anwendung, künstliche Intelligenz, Sprachmodelle führt dazu, dass die Leute wieder mehr darüber nachdenken, wie kann ich denn meine Daten, nicht nur personenbezogene Daten, sondern auch Firmendaten, Firmengeheimnisse, mein Know-how, mein Alleinstellungsmerkmal besser schützen. Und ja, das Schöne ist, da gibt es Lösungen, sehr gute Lösungen sogar, die wir realisieren können und die wirklich ja viel Potenzial haben, ein viel größeres Potenzial noch haben, als das, was wir bisher eben über dieses, sage ich mal, Chatfenster kennen. Also es lohnt sich absolut, da die Augen offen zu halten und die Ohren offen zu halten und sich damit auseinanderzusetzen. Gerne begleiten wir die ja dabei. Schreib einfach auf kunden@rebin-systems.com. Wir machen einen Termin und wir finden einen Weg. Beziehungsweise wir reden einfach mal drüber, was da deine Idee ist und tauschen mal Gedanken dazu aus. Ein Industriebetrieb da in Tirol, der hat schon seit einigen Jahren ein Projekt laufen dazu, wo es darum geht, seine Forschungsabteilung zu unterstützen mit eben künstlicher Intelligenz. Und den habe ich gefragt, ob sich schon rentiert, also diese Investments in diese Technologie. Und hat er nur gelächelt und hat gesagt, na, das nicht. Allerdings haben sie ja andere Herangehensweise dazu. Sie investieren jetzt schon seit Jahren und werden es auch in Zukunft noch tun, Geld und Mühen und Know-how in diese Technologie, damit sie in 10 Jahren noch am Markt sind. Also sie investieren jetzt in diese Technologie, wohl wissend, dass das jetzt noch nichts ist, was ihnen aktiv Erträge bringt, damit sie in 10 Jahren noch am Markt sind. Und das darf ruhig ein bisschen sitzen, und ich finde, das ist eine sehr wertvolle Aussage. Und ich bin ich kann sagen, stolz drauf, dass das von einem Tiroler Industriekunden ist, der noch zu einem Kunde von uns ist, gekommen ist, dass die auch das erkannt haben, wie wichtig das ist, diesen Trend jetzt nicht nur als Trend abzutun, sondern wirklich die Chancen darin zu nutzen, für sich schon aufzuarbeiten, auch wenn es jetzt noch nicht ganz klar ist, wie genau man daraus Profit ziehen kann. Allerdings zu wissen oder zu erkennen, wenn man selber nicht adaptiert diese Werkzeuge für sich selbst und wartet, bis es andere gemacht haben und darauf hofft, dass man das dann übernehmen kann, dann wird es wahrscheinlich zu spät sein. Weil die, die das jetzt schon anfangen, auf die man dann hofft, dass man es übernehmen kann, sind dann schon so weit voraus, dass einem im Haus das Know-how fehlt und der Umgang damit, und dann ist man vom Markt einfach abgehängt. Also, das kann ich nur unterstreichen. Bitte nimm dir die Zeit, gib dir die Muse, wenn du die Inspiration brauchst, lass uns ins Gespräch kommen. Mir ist es ein Riesenanliegen, dass wir in Europa, im deutschsprachigen Raum, dass wir da vorankommen, und wenn ich dazu unterstützen kann, sei es jetzt mit ein paar Gedanken, sei es aber auch mit konkreten Lösungen, dann bin ich wirklich heilfroh, weil ich es essentiell wichtig finde, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Ja, und dann passt zu dem Thema natürlich auch die ganze rechtliche Rahmenbedingungen, die wir dazu bekommen haben, nicht nur dazu, also die AI Act oder das Gesetz zur künstlichen Intelligenz, das uns ja heuer ereilt hat, beziehungsweise dann ab 2025 die ersten Konsequenzen mit sich bringt, die ersten Berichtspflichten mit sich bringt, die ersten Maßnahmen erfordert. Heiß diskutiert, von wegen Europa reguliert sich zu Tode und wir schaffen uns ab etc. Auch da sehr unterschiedliche und sehr kontroversielle Sichtweisen darauf. Aus dem Grund war übrigens auch, mein Podcast Digitalisierung ist für dich sehr IT, rechtslastig, also nicht rechtspolitisch bitte, sondern rechtjuristisch geprägt. Also wir hatten einige Rechtsanwälte dabei. Ich denke da an Ivo Rung, ich denke da allerdings auch an die Alexandra Tschernau und viele weitere, mit denen wir diese Themen beleuchtet haben. Und der Grundtenor kann man eigentlich sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann diese Regelung eine große Chance sein. Verzeiht bitte, dass ich mich heute so verhaspel, aber weißt du, alles live und unplugged da, ist jetzt so, wird schon wieder. Also, dass man damit, wenn man sich auseinandersetzt, wirklich als große Chance sehen kann. Und ich sehe es ähnlich, ich sehe es auch so, dass man das mit großer Chance verbinden kann. Warum bin ich mir da so sicher? Weil ich das auch nach wie vor so sehe im Bereich des Datenschutzes und Datenschutzgesetzes. Einerseits, weil es einfach eine wunderbare Möglichkeit gibt, die Prozesse zu entschlanken, einen guten Input gibt, einen guten Impuls gibt, um sich mal zu überlegen, was machen wir denn überhaupt und wozu machen wir das? Und ich darf ja nach wie vor Kunden dabei begleiten, ihre Datenschutzregelungen, ihre Datenschutz-Compliance-Überprüfungen aktuell zu halten und mitzumachen, auch die Prozesse zu erheben. Und das ist jedes Mal wieder erhellend und auch, finde ich, produktivitätsdienlich, wenn Prozesse verschlankt werden, wenn auch Dinge, die einfach nur mehr aus Tradition gemacht werden, abgeschnitten werden und man hinter sich lassen kann. Wenn wir im rechtlichen Bereich einmal schauen, der Georg Huber war dabei, der über künstliche Intelligenz und Urheberrecht gesprochen hat. Hochinteressantes Thema. Wir haben da schön drüber diskutiert, welche Konsequenzen das hat. Interessanterweise auch, und das wird oft übersehen, auch ein Thema, das in den USA bereits vor Gerichten gehandelt wird. Die haben jetzt keinen AI-Act, allerdings haben die schon Unklarheiten, Unsicherheiten, was die ganze Urheberrechtsthematik angeht, und das ist sehr ähnlich mit jetzt unserer mitteleuropäischen Sichtweise. Und auch wenn die jetzt keinen bundesweiten AI-Act haben, die haben sehr, sehr viele lokale Gesetze zur künstlichen Intelligenz, also zum Teil New York hat einen eigenen Act und nur ein paar Regionen, was das Ganze für einen Anbieter eigentlich gerade entspannter macht, wenn man eben mit so einer Vielzahl an verschiedenen Regelungen konfrontiert ist. So gesehen, diese Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union können wir dahingehend einmal positiv sehen. Ja, und dann haben wir noch auch gesprochen, KI und Datenkompetenz. Da habe ich mit dem Dirk Ifenthaler sprechen dürfen. Der Dirk Ifenthaler, ein international angesehener Professor auch in Australien. Und den habe ich auch persönlich kennengelernt bei einer Konferenz. Ja, war sehr, damals schon sehr inspirierend, und hat mich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, dass wir da gemeinsam darüber diskutieren haben dürfen. wie die KI sich auswirkt, welche Maßnahmen wir auch setzen müssen in der Berufsausbildung, in generell in der gesellschaftlichen Bildung, im Umgang damit und wie man davon wirklich reale Schlüsse daraus ziehen können, beziehungsweise reale Mehrwerte daraus ziehen können. Natürlich haben wir NIS 2 gestreift. NIS 2, das nächste Regelwerk, das uns beschäftigt und auch beschäftigen wird in Zukunft. Auch da wiederum ganz viele, die sagen, ja, Wahnsinn, und Schülerregulierung. Ich muss sagen, der Georg Hubert hat immer gesagt, es gibt ja 120 Gesetze mit Digitalbezug. Ich kenne sie auch nicht alle, muss gestehen. Ich sage also nur über die er was weiß. Und NIS 2 ist zum Beispiel so eine Regelung, die das Ziel verfolgt, dass wir unsere Wirtschaft, aber auch unsere Gesellschaft und unsere Infrastruktur cybersicherer machen, indem es einfach gewisse technische und organisatorische Maßnahmen fordert. Und ich bin überzeugt davon, dass auch jene Betriebe, die aktuell jetzt nicht formal unter die NIS-2-Verordnung fallen, dass die sehr wohl davon betroffen sein werden, spätestens dann, wenn sie in der Lieferkette, zum Beispiel von ihren großen Kunden, dazu verpflichtet werden, diese einzuhalten. Und ganz ehrlich, die Dinge, die da drin stehen, die machen ja auch absolut Sinn. Gell? Also man kann ja das auch sehr wohl anpassen an die Anforderungen, an die Gegebenheiten, an die Größenordnung. Also prinzipiell macht es absolut Sinn, sich das anzuschauen und mal zu prüfen, wie konform bin ich, wo kann ich denn da noch was nachschärfen, auch im Hinblick zum Beispiel auf Cyberversicherungen, die ja auch einen entsprechenden Forderungskatalog haben, um überhaupt eine Versicherung noch zu bekommen. Also das greift schon Hand in Hand. Wir haben im rechtlichen Bereich allerdings auch ganz praktisch gesprochen, zum Beispiel über die 72-Stunden-Regel. Also mit Fabian Pösch, IT-Rechtsanwalt, Datenschutzexperte da in Innsbruck, und da ist drum gegangen, mal zu schauen, was muss ich denn tun, wenn ich einen Data Breach habe. Das macht ja auch Sinn, das im Vorfeld sich zu überlegen, was tue ich dann, denn 72 Stunden sind ja bekanntlich nicht besonders lang, und die 72 Stunden laufen auch, wenn es am Freitagabend passiert, also dann sind ja mal schon Samstag, Sonntag vergangen, und dann ist es gut, wenn man schon weiß, was man zu tun hat, um dann diese 72 Stunden zur Meldefrist auch einhalten zu können. Ja, soweit mal da ein kurzer Überblick über die rechtliche Thematik hier im Podcast. Also wie gesagt, AI Act und NIS 2. Es gibt ja nur welche, die glauben, das sitzen wir jetzt aus, bis wir warten mal, bis wir in Österreich zumindest diese regionales oder lokale Gesetzgebung umgesetzt haben. Es ist ja keine Verordnung wie die DSGVO oder der AI Act, sondern eine Richtlinie, die erst in regionales Gesetz übersetzt werden muss. Ich würde da ehrlich gesagt nicht warten, weil man kennt ja schon, was drin steht. Natürlich gibt es Varianten und Abstufungen und so weiter, kleine Öffnungsklauseln, so wie es bei der DSGVO auch gibt. Ich behaupte mal, ich bin jetzt kein Jurist, gell? Also bitte das immer im Auge zu halten. Das, was ich da sage, ist einfach meine persönliche Meinung. Ich behaupte, es wird sich nicht so viel ändern zur Vorlage. Also besser mal jetzt, fangt jetzt an, als wir werden es dann alle müssen. Und dann sowohl die Berater als auch sonstige Ressourcen einfach knapp werden und die Zeit knapp wird. Je früher man da anfängt, desto geschickter, finde ich, mein persönlicher Rat. Gut, dann haben wir mal das Thema Recht soweit einmal hinter uns lassen. Über die künstliche Intelligenz haben wir auch gesprochen. Ich mag es jetzt gar nicht noch weiter zerklauben, außer halt dem Thema, das ich schon kurz angerissen habe. Das war von dem ersten Hype kommend, jetzt so, manche haben schon das Tal der Tränen durchschritten. Das ist schon bei der Situation gewesen, da eigentlich kann ich das gar nicht so viel oder nützt mir das gar nicht so viel, wie ich mir da erwartet habe. Und sich am Weg befinden zum Plateau der Produktivität, um beim Gartner-Hype-Cycle zu bleiben. Und ein oder andere ist immer noch oben am Gipfel der Euphorie, und das klappt jetzt, morgen kann man alles automatisieren. Es zeigt sich ja dann in den meisten Fällen, dass es nicht so ist. Was ich da allerdings sagen kann, aus den Projekten, die ich schon begleitet habe, erstens auch da wieder geht es darum, dass die Abläufe vorher mal geklärt sein müssen, wie bei jedem Digitalisierungsprozess. Da muss man mal schauen, wie schaut denn mein Prozess überhaupt aus, um sich dann überlegen zu können, wo macht es denn jetzt Sinn, dass ich zum Beispiel mit einem KI-Sprachmodell oder auch einer anderen KI, es kann auch ein bildgebendes Verfahren oder sonst was sein, reingehe, weil es nur KI zu machen, weil man halt draufschauen will, dass man KI gemacht hat, muss es nicht zwingend so sein, sondern wirklich zu überlegen, wo geht denn da rein. Dazu dann noch ein paar Regulatorien schon einhalten, also festzusetzen im Unternehmen, wollen wir, dass KI eingesetzt wird, wenn ja, welche und wie. Das zu regeln ist nicht nur gesetzlich gefordert, sondern einfach auch sinnvoll, wenn man nicht will, dass seine Betriebsgeheimnisse irgendwo in einer Public Cloud landen, am besten nur in einer Gratis-Version, wo man nicht einmal rechtlich die Absicherung hat, dass die Daten nicht weiterverwendet werden. Und dann aus diesem Prozess heraus zu entscheiden, mit welchen Maßnahmen, mit welchen KI-Tools kann ich dann da reingehen. Gerne mit Testdaten spielen, also mit Testdaten heißt Daten, die wirklich anonymisiert, anonymisiert sind, wo keine Betriebsgeheimnisse drin sind, einfach mal schauen, was kann denn so eine Technologie, was kann die hergeben und basierend darauf dann wirklich vernünftige Echtprojekte oder auch Piloten zu bauen, die allerdings dann schon in einem geschützten Rahmen sich befinden, damit man dann auch mit Echtdaten arbeiten kann. Und normally, glaube ich, habe es schon erwähnt, aber oft bin ich mir da nicht mehr so sicher. Wenn du da Interesse hast, wir haben fertige Lösungen an der Hand, wie man Sprachmodelle als Teil einer lokalen Plattform, als Teil einer Private Cloud Plattform nutzen kann, in Kombination mit deinen betriebsinternen Daten, die allerdings deine private Cloud bzw. dein Netzwerk gar nicht verlassen müssen und darauf basierend dann sogar weitere Automatisierungen bauen kannst, was jetzt mit einer klassischen Sprachmodell gar nicht möglich wäre. Und das für verschiedene Bereiche, haben wir auch verschiedene Werkzeuge in der Hand. Wir selber haben das eine oder andere auch selbst schon in Arbeit und ehrlich gesagt, bin oft erstaunt, also ich hatte auch schon mental da Tränen, gell? Also das habe ich auch schon oft erlebt, Dinge, die einfach ihr Versprechen überhaupt nicht gehalten haben, die haben wir dann auch nicht in unserem Portfolio drin, das möchte man niemandem zumuten, aber ich bin oft überrascht, welche Möglichkeiten es gibt und die wirklich wahnsinnig viel Produktivität und Zeitersparnis bringen, wenn es zum Anwendungsfall passt. Also hat dann mal die Einladung, schreibt doch einfach am kunden@resystems.com. Ja, was heuer sicher auch noch ein technologisches Thema ist, allerdings eher im Hintergrund, hinter dem ganzen KI-Thema, ist die Quantencomputerei. Was ich jetzt gerade so gesehen habe, ein paar Kollegen, die Börse genau im Blick haben, da gehen jetzt schon die ersten Quantentitel wieder komplett durch die Decke, also da braut sich was zusammen, wird sich zeigen, ob das jetzt irgendeine Sternschnuppenaktion ist oder ob wir da jetzt wirklich wieder einen neuen Trend, einen neuen Hype haben. Auch wieder ein Thema Quantencomputing ist jetzt auch nichts, was es erst seit gestern gibt, sondern es ist auch eine über Jahrzehnte hinweg währende Entwicklung mit extrem viel wissenschaftlichem Know-how in Innsbruck und Wien, aber natürlich auch in München und weiteren Standorten. Also da haben wir in Europa und im deutschsprachigen Raum unglaubliches Know-how. Mir würde es wahnsinnig freuen, wenn wir da dieses Know-how nutzen könnten, um wirklich da durchzustarten und da ein starkes Zeichen, europäisches Zeichen zu setzen am IT-Markt. Wenn du dazu noch mehr hören willst, dann in meinem Podcast zum Beispiel, dann müsstest du ein bisschen weiter zurückgehen. Das war Parity QC. Du musst da selber zurückblättern. Das ist jetzt schon länger her und ich glaube sogar, dass das nicht 2024 war schon, sondern schon 2023, aber wir werden mal schauen, wo ich es habe und dann sage ich es da nebenbei, wo das war. Ja, mit dabei war der Philipp Maradaner, hat mich besonders gefreut. Ich kenne ihn ja auch aus persönlicher Anschauung. Ich kenne seine Meinung, ich kenne sein Auftreten, auch seine Botschaft unter die Leute zu bringen, bin ich schwer beeindruckt und auch seine Fähigkeiten, Leute zu bewegen und wirklich Leute zum Handeln zu bringen. Hochinteressant, auch wie er auf die Dinge blickt, wie er auf die Welt blickt und wie er die Entwicklung der Welt anschaut. Äußerst, wie soll ich sagen, realistisch und gleichzeitig mit genug Optimismus, um zu sagen, Leute, hoch mit dem Hintern und dann kriegen wir das schon hin. Und der Meinung bin ich ehrlich gesagt, es gab heuer ja doch einige Herausforderungen, auch am Markt bzw. generell in der Wirtschaft. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns da jetzt fleißig reinhängen, wenn wir unser Know-how, unser Können und unsere Ressourcen gescheit nutzen und wirklich auch das unglaubliche Know-how, was wir in Forschung und Entwicklung haben, an den Markt bringen, dann sind wir da wirklich auf einem guten Weg. Die Voraussetzungen haben wir. Es gilt nur noch, dass wir uns selber an uns glauben und an unsere Fähigkeiten glauben und die dann auch umsetzen. Jo, dann war natürlich auch ein großes Thema heuer, vor allem für mich, das Thema Lehrlingsausbildung. Für mich, warum? Du weißt vielleicht, ich bin seit vielen Jahren begeisterter Ausbilder im Beruf, vor allem IT-Systemtechniker, Ausbilder bei mir im Betrieb, bilden wir Lehrlinge aus. Jetzt Hundertschaften, sondern eben immer nur ein paar Handverlesene. Und das macht man heuer oder hat man heuer sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Wir haben heuer 2 Lehrlinge mit Landesauszeichnung, also Begabtenförderung bei uns im Team gehabt. Einer davon hat schon abgeschlossen mit einem ausgezeichneten Erfolg. Und das ist wirklich eine große Leistung. Respekt nochmal dafür, das geschafft zu haben. Also wirklich toll, wie ihr das macht und wie ihr das gemacht habt. Sowohl die Begabtenförderung als auch einen ausgezeichneten Lehrabschluss kriegt man nicht einfach so geschenkt. Weiß ich ja deshalb, weil ich ja Prüfer bin. Natürlich prüfe ich nicht meine eigenen Lehrlinge. Also dieses Gerücht möchte ich gleich mal ausräumen. Sowas darf nicht passieren. Das wird schon alles sauber getrennt, dass da keine Beeinflussungen gibt. Was uns da allerdings im Bereich der Lehrlingsausbildung, und das ist das Wir besonders groß geschrieben. Wir bedeutet das Prüferkollegium, das wirklich ein sehr starkes, ein sehr engagiertes Prüferkollegium ist. Aber auch unsere Kontaktlehrer aus der Berufsschule gelungen ist, dass wir mehr und näher zusammenarbeiten mit der Berufsschule. Das heißt, dass wir uns besser abstimmen, was braucht man am Markt, wo sind die Ergebnisse, wo müssen wir noch mehr tun, wo sollten wir mal mit einem oder anderen Betrieb sprechen. Also wie können wir in Summe, und das ist ganz egofrei, wie können wir in Summe den Lehrberuf IT-Systemtechniker noch besser machen. Er ist schon grandios, finde ich. Er ist unglaublich praxisorientiert. Man hat unglaublich fähige Menschen, die da rauskommen. Und so wie im ganzen Leben, wenn du nichts mehr tust, dann wirst du halt abgehängt. Das wollen wir auf keinen Fall, sondern wir arbeiten wirklich intensiv daran, um die Lehrlingsausbildung zum IT-Systemtechniker immer noch besser und noch hochwertiger zu machen. Und da hat sich heuer extrem viel getan. Es ist so ein hochmotiviertes Team auf Prüferseite wie auch in der Schule. Es ist wirklich eine große Freude. Und auch bei den Ausbildungsbetrieben sehe ich hohe Motivation. Wir sind auch von der Wirtschaftskammer wunderbar unterstützt, die da ja die Schnittstelle zu den Ausbildungsbetrieben ist, neben natürlich uns Prüfern, die wir ja alle aus der Praxis kommen. Das freut mich einfach wahnsinnig, deswegen werde ich auch nicht müde, das zu erwähnen. Und weil ja immer werde ich noch angesprochen, ja, wenn man jetzt bei dir arbeiten will, was muss man denn so studieren? Na, nicht zwingend, also eine sehr gute Ausbildung als IT-Systemtechniker ist eine super Basis, um bei uns zu arbeiten oder in einem Systemhaus zu arbeiten. Das Studium muss nicht zwingend sein, ist in manchen Positionen sogar eher hinderlich. Also so ein gut ausgebildeter Praktiker, so eine gut ausgebildete Fachkraft ist eigentlich unglaublich viel wert. Ja, so wie halt in vielen anderen Bereichen auch, sei es jetzt auf der Baustelle oder in sonstigen Fachbereichen. Und um das nochmal klarzustellen, ich bin der Meinung, dass die Ausbildungsform, die darf nicht mehr oder weniger wert sein, sondern es geht immer darum, ist diese Ausbildungsform für den, der die Ausbildung macht, die geeignete. Wenn ich nämlich jemand bin, der schnell praktische Umsetzung braucht, schnell Ergebnisse braucht, werde ich im Studium nicht so riesen Gaudi haben. Und umgekehrt, wenn ich jemand bin, der lieber ins Detail gehen wir auch, aber halt in die Forschung geht oder in die Tiefe reingeht, im Sinne von in der Theorie sich wohlfühlt, wird in der Lehre nicht so einen Riesengaudi haben. Und dazwischen gibt es ja noch ein paar Abstufungen mit berufsbildenden höheren Schulen in Österreich, die da eine Mischung darstellen. Und darum ist es mir einfach ein persönliches Anliegen, dass wir da diese Barrieren niederreißen, diese Vorurteile, diese einzelnen Ausbildungswege haben und man den Menschen die Bildungsform, Ausbildungsform angedeihen lassen, die für sie die beste ist, wo sie sich am besten entfalten können. Und ja, ich kann da halt im Bereich der Lehrlingsausbildung meinen bescheidenen Anteil dazu leisten, um da dieses Portfolio an Ausbildungsmöglichkeiten möglichst groß zu halten. So, Dala, was haben wir denn sonst heuer noch? Ja, natürlich, Riesenthema, heuer, wie die Jahre davor und die vielen Jahre danach, bestimmt auch noch, so weit kann ich in die Zukunft blicken, ist das Thema Cybersicherheit. Klar, das Thema Cybersicherheit ist etwas, je wichtiger eine Technologie wird, und es wird einmal die Informationstechnologie von Jahr zu Jahr für die allgemeine Gesellschaft, für die Wirtschaft, desto wichtiger ist es natürlich, dass man sie auch sicher hält. Es ist wie mit allen Dingen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, es ist einfach so. Das Thema ist nur, wenn die Branche oder die Technologie so klein und unwichtig ist, dann machen sich halt weniger die Mühe, die anzugreifen. Dadurch, dass ja doch Informationstechnologie einfach eine Kerninfrastruktur inzwischen ist, eine Kerninfrastruktur für so gut wie alle Lebensbereiche, ist es natürlich ein beliebtes Angriffsziel. Sei es jetzt aus kommerziellen Gründen, dass jemand einfach sich denkt, na gut, bevor ich jetzt Drogen schmuggle, mache ich lieber IT-Angriffe, ist jetzt, ja, welcher ein nachvollziehbarer Schritt, aber trotzdem illegal und kriminell, oder sei es jetzt aber hier auf staatlicher Ebene. Und darum ist es immer wichtig, dass je mehr Bedeutung eine Technologie hat, wir uns auch um den Schutz dieser Technologie kümmern. Eine Technologie, die sich auch permanent entwickelt, verändert, in andere Richtungen wächst, und es ist nicht nur technologisch getrieben. Also es gibt viele technologische, also technische Themen, die sich dann nicht wirklich durchsetzen, weil sie halt einfach durch die Gesellschaft, durch den Markt nicht gewünscht sind. Und andere Themen wieder, haben wir jetzt wieder mal Sprachmodelle, ne, schlummern Jahrzehnte vor sich hin und auf einmal gehen die durch die Decke, weil einfach so ein Nerv getroffen hat, der Markt dafür da ist. Und entsprechend sind dann natürlich auch die Ganoven am Weg und versuchen, das auszunutzen, wie wir ja wissen. Und entsprechend wird Cybersicherheit immer ein Thema sein, weil man darauf reagieren darf und im Idealfall auch präventiv, also schon vorausschauend handelt. Denn nur reagieren bedeutet ja, dass immer schon was passiert sein muss, bevor man einen Weg findet, bevor man aufmerksam wird. Und da ist es schon ein großes Thema, finde ich, in unserer Branche, dass man aus dieser Reaktionsschleife jetzt nicht herauskommt. Das muss man trotzdem machen, aber durch mehr vorausschauende und vorbeugende Cybersicherheit einfach viele Fälle schon im Vorhinein ausschließt und die ganze Infrastruktur und unsere ganze Branche sicherer macht. Natürlich ein Riesenthema ist und wird nächstes Jahr auch noch sein, das Thema von KI-gestützten Angriffsvektoren. Fängt aber auch schon an, einfach das sind diese Betrugsmaschen, die dadurch besser werden, sprachlich eloquenter, wo man Sprachroboter anrufen lässt, um Leute übers Ohr zu hauen, um das mal ganz salopp auszudrücken. Aber auch, und kurz schon angerissen, die Quantentechnologie, die sich jetzt da schon wieder anpirscht, um auf einen neuen Hype, zumindest an der Börse, die ja ein unglaubliches Potenzial in sich bringt, ein unglaublich positives Potenzial für ganz neue Methoden, neue Sichtweisen, neue Berechnungsmodelle, Anwendungsfälle, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Allerdings natürlich auch den einen oder anderen Anwendungsfall, den man als in krimineller Hinsicht nutzen kann, zum Beispiel auch, dass unsere Verschlüsselungsmethoden nimmer mehr wirklich greifen, sobald Quantentechnologie verfügbar ist oder breiter verfügbar ist. Und dann haben wir also Themen, dass unsere verschlüsselten Übertragungen und so weiter nimmer mehr sicher sein werden. Darauf gilt es erst vorzubereiten und entsprechend mit Lösungen reinzugehen, das steht uns absolut bevor, so dass wir quantenresistente Algorithmen haben werden, wo es auch heuer schon Fortschritte gab. Jo, dann natürlich ein großes Thema ist die Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit ist ja allgegenwärtig. Ganz häufig natürlich die ökologische Nachhaltigkeit, das heißt auch in unserem Fall jetzt die Verwendung von Energie, wo wir jetzt mit unserer privaten Cloud, Private Cloud, In Cloud schon einen sehr großen Vorsprung haben, weil wir einfach mit Wasserkraft arbeiten. Wasserkraft aus lokalen Kraftwerken, die da redundant das Rechenzentrum versorgen. Wir haben eigentlich nur im Fall von einem kurzfristigen Stromausfall das Thema, dass wir mal kurz einen Dieselgenerator anwerfen müssen, der verfügbar ist, der sehr groß ist, der mächtig ist und das Rechenzentrum perfekt versorgen kann. Allerdings auch nur so lange, bis wir eben die Kraftwerke wieder in Betrieb haben. Und die sind auch so ausgelegt, oder zumindest eines davon ist so ausgelegt, dass man das sehr schnell wieder in Betrieb nehmen kann. Ja, und ansonsten sind wir jetzt in unserer Gegend natürlich schon, finde ich, sehr bevorzugt, weil wir ja sehr, sehr viel Solarenergie haben, aber sehr viel Wasserkraft vor allem, haben wir sehr viel Windenergie, wenn ich jetzt mal in deutschsprachigen Raum sehe. Also da haben wir schon große Vorteile im Vergleich zu Regionen, wo man noch immer stark mit Kohle, Strom arbeitet und sonstigen fossilen Brennstoffe wie Gaskraftwerke und so weiter. Allerdings ist ja Nachhaltigkeit nur viel ein weiteres Feld. Da geht es ja auch um Nachhaltigkeit im Bereich der Bildung. Da haben wir jetzt schon über die Lehre gesprochen, aber auch den Austausch mit Professoren, mit Akademikern bei mir da im Podcast. Und ich finde es sehr erfrischend, weil wir da auch Grenzen überwinden können, Barrieren überwinden können und Know-how oder Wissen und Denkweisen aus dem Elfenbeinturm befreien, um möglichst praxisnahe Anwendungen zu finden. Aber es gibt noch viele andere Nachhaltigkeitsthemen, unter anderem auch natürlich die ökonomische Nachhaltigkeit. Und dürfen wir auch für einen guten Teil mitnehmen ins nächste Jahr, um zu schauen, dass wir die vielen Energien, das viele Geld, die viele Zeit, die wir investieren in Forschung, Grundlagenforschung und Entwicklung, danach wirklich ökonomisch nachhaltig verwerten, indem wir dann auch Geschäftsmodelle haben, die basierend auf unseren mitteleuropäischen Werten dann in die Welt hinausgetragen werden und wir damit arbeiten können. Ja, was fällt mir denn sonst noch ein? Jetzt da weiter mal gar nicht mehr so viel. Ich habe inzwischen gefunden, übrigens, weil ich das Interview geführt habe mit der Magdalena Haus und Wolfgang Lechner von Parity QC, weil wir über Quantencomputing gesprochen haben. Das war schon im April 2023. Wenn du das anhören möchtest, das ist ab Folge 210. April 2023 war das. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Und direkt danach, weil wir gerade über Akademiker gesprochen haben, mit dem Bruno Buchberger, ein Mann, der mich unglaublich fasziniert, Mathematiker, nicht nur Mathematiker, sondern ich würde schon fast behaupten, ein Philosoph, aber auch ein unglaublich guter Wirtschafter, ein Geschäftsführer, der Geschäftsführer vom Softwarepark Hagenberg über viele Jahrzehnte hinweg, den er selber aufgebaut hat. Und es ist wirklich eine Freude, ihm zuzuhören. Also ich kann das nur schwer ans Herz legen, einmal da reinzuhören. Das waren damals ab der Folge 213. Es waren 4 Folgen. Das heißt, er hat sich viel Zeit genommen und ich habe nicht mehr aufgehört, mit ihm zu fragen, mit ihm zu sprechen. Und die haben auch immer wieder mal begleitet auf sonstigen Veranstaltungen. Und wenn er spricht, also es ist wirklich eine Wonne, ihm zuzuhören. Ja, wenn du jetzt da nicht erwähnt wurdest als Interviewgast bei mir im Podcast, dann bitte sieh es mir nach. Es soll jetzt diese Folge, es ist nicht eine Inhaltsangabe der letzten 50 Podcast-Folgen werden. Ich lade jeden ein, bitte mal zurückzugehen in der Timeline, mal zu schauen, was gibt's denn da alles, mal reinzuhören. Wir haben auch dabei einen Toni Inauer, der über die Digitalisierung im Sport gesprochen hat. Der Toni Inauer, eine Skisprung-Legende, wirklich eine Koryphäe, ist immer noch als Speaker fleißig unterwegs. Ja, bitte gerne reinschauen. Und ich mag jetzt die Rückschau gar nicht zu sehr
in die Länge ziehen. Wahrscheinlich hast du nur ganz viel vor, hast noch vor, dass du selber deine Rückschau machst oder deinen Ausblick machst aufs neue Jahr und tolle und hohe, schöne Ziele steckst, die idealerweise keine klassischen Neujahrsvorsätze sind, die dann am 6. Jänner spätestens wieder vergessen sind, sondern wirklich nachhaltige Ziele, die die weiterbringen, die dich und dein Umfeld weiterbringen, möglicherweise sogar deine ganze Region weiterbringen und uns alle als Gesellschaft. Das würde mich freuen. Wie gesagt, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest oder mit uns als Team zusammenarbeiten möchtest, schreib einfach auf kunden@re-systems.com eine kurze Nachricht. Wir treten in Kontakt. Wenn du Anregungen zum Podcast hast, wenn du Kritik an dem Podcast hast, dann schreib an podcast@re-systems.com. Wenn dir der Podcast gefällt und dir denkst, mein Gott, da tut sich so viel an mit dem Podcast und sein ganzes Team, das sollte man doch ein bisschen honorieren, dann mach das doch, indem du einfach 5 Sterne in deinem Podcast-Player deines Vertrauens, sei es jetzt Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer und was es da sonst noch gibt, hinterlasst. Und wenn du eben, wie gesagt, das nicht so cool findest, kannst du mir ja gerne was schreiben. Ich schaue es mal sogar an. Alles denn, dann wünsche ich dir, dass du gut und versöhnlich und freudig auf das Jahr 2024 zurückblicken kannst, dass du eine gute Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Start ins neue Jahr hast, dass du frohgemut und mit gutem Blick ins neue Jahr rein startest und reinschaust und dass du Zuversicht in dir trägst und mit der Zuversicht die spannenden Themen, die auf uns zukommen und die Potenziale, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen kannst und prosperieren wirst, eine schöne und gute Zeit haben wirst. Mach's gut, hab's fein, genieß die Zeit mit deinen Freunden, mit der Familie oder einfach auch nur für dich. Und wir hören uns im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.